Gluck, Gluck, Gluck.
Hier Taucher-Podcast. Nummer 10 mit Horst Jens.
Und Gregor Bredun.
Take 2. Ja, wir haben gerade das Mikro fallen lassen und die Aufnahme also, ist.
Ich habe es per Ellenbogenkick unabsichtlich in den Gatsch gefördert.
Voller Action-Podcast.
Action-Podcast, ja. Zum Glück sitzen wir ja so mit dem Rücken zum Brunnenwasser, sonst hätten wir eine Unterwasseraufnahme.
Ja, stimmt. Aber ich meine, da ans Gitter anklemmen wäre eh gefährlich.
Das hätte das Schicksal herausgefordert. Ja, da müssen wir aber ein Foto machen, nachher, wie man das Mikro deppert hat.
Ja. Versenkt. Ein für alle Mal.
Okay. Wir haben wie üblich keine wirklich großen Themen, sondern reden einfach frisch von der Leber weg.
Wir über können Themen, uns wie alle anderen ins Sommerloch fallen lassen. Oder auch nicht. Ja, ich komme ja gerade zurück aus Frankreich.
Bonjour.
Ja, und war dort eine Woche unterwegs und war dermaßen von offline. Ich bin jetzt noch gar nicht mehr wirklich eingestiegen, muss ich gestehen.
Und erst einmal den nächsten Tag. Hast du das ausgehalten? Eine Woche offline?
Ja, war entspannend.
Wie
gesagt, man braucht nur ein Plätzchen geben, mir was vielleicht zum Trinken und zum Essen hinstellen, ein Buch in die Hand drücken und ich bin weg. Ich genieße das dann auch. Wie gesagt, ist bei mir auch bei Twitter so, wenn ich dann
absolut
längere Zeit mal eine Woche nicht getwittert habe, dann brauche ich auch ein bisschen Anlaufzeit, bis ich da wieder reinkomme. Deswegen habe ich jetzt auch, ich schiele zwar so mit einem Auge. Also
man könnte vermuten, man braucht E-Mails. Das überhaupt nicht. Ne? Es gibt ein Leben ohne Internet.
Ja, es funktioniert ganz gut.
Ja. Und die Menschheit hat das ein paar Jahrtausende ohne Twitter ausgehalten. Ne? Also.
Trotzdem, es gibt ein Leben plus.
Leben plus, ja.
Ja, hast du irgendwas? Was hat sich in Wien getan? Hat sich bei Google Plus, habe ich...
Seit du weg warst, war das Wetter schlecht.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Bei Google Plus, ich habe versucht, einen Flame anzufangen mit den Grünen.
Yippie.
Weil die haben sich auf Recht, so Firmenprofile aufzustellen.
Mhm.
Und dann habe ich halt gefunden, gerade die sollen das jetzt nicht machen. Jetzt nicht, weil ich es ihnen nicht gönne, sondern weil man die Partei mehr wert ist als andere. Und das geht nur in die Hose, wenn man dann irgendeinen Politflame anfängt auf einem Firmenprofil, das man laut Google Geschäftsordnung gar nicht haben darf.
Ja.
Das ist dann nur aufgelegtes Eigentor und alle anderen Pressesprecher freuen sich.
Mhm.
Das man hat nicht auf mich gehört.
Ja.
Also sie ja, treiben jetzt ihrem Desaster entgegen.
Also ich habe ja, ich hatte meinen kleinen Living the Future-Moment im Flughafen von Nizza, wo ich dann noch online gegangen bin mit gratis WLAN.
Also
einen,
doch nicht offline.
Naja, aber für 2 Minuten online, weil ich angehaddelt wurde und da musste ich natürlich
was,
sofort...
Was bedeutet angehaddelt?
Weißt du, Huddle, das ist ja dieser Instant-Messaging-Part von Google+. Plus. Das,
diese Videokonferenz oder
wie nein, ohne nein, Video, reines Chat-Ding.
Ja, das heißt ja bei Gmail auch.
Ja, natürlich. Kannst du auch über Gmail machen, weißt ja viele Wege Chat, Google. Ja. Aber es gibt dieses Huddle, das heißt ist das neue Instant Messaging, super fast. Ist glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, soll dieses Huddle-Protokoll, ja, ist auch nichts anderes als Google Talk, auch auf Jabba aufgesetzt irgendwie.
Ja, aber und ich verstehe nicht, was jetzt neu ist, außer das Wort Huddle für
ein
Chat.
Ich weiß auch nicht, was ein Google Plus ist, außer dass es ein Google ist. Es ist eine komische Geschichte nämlich mit diesen Huddlen. Du kannst dann Leute einladen, ja, und ein Huddle, der dauert halt so lange, bis alle ausgestiegen sind aus dem Huddle, also diesen Huddle verlassen haben.
Du musst aber ein extra wie IRC sozusagen.
Es ist ein IRC, aber ein bisschen persistenter, weil zum Beispiel diesen einen Huddle, den ich da am Laufen habe mit 4 anderen Leuten, dann haben wir ab dem dritten Tag wie Google Plus, wie wir da alle dabei waren, haben wir den gestartet. Und es ist
er immer noch gelaufen.
Er läuft jetzt immer noch.
Und kannst du denn dann wenigstens
im Nachhinein
durchsuchen, online und so? Oder?
Naja, schau, das weiß ich nicht. Das müsste man ausprobieren. Wenn alle, du kriegst sogar einen extra Button, da kannst du sagen, ich verlasse den Huddle.
Ja.
Und wenn das alle machen, dann ist der Huddle weg und auch nicht mehr sichtbar. Und ich weiß nicht, ob diese Historie jetzt gespeichert wird irgendwo. Aber solange einer noch im Huddle ist, bleibt
es.
Weiß man nicht, ob es gut ist oder nicht. Was für Implikationen das bringt.
Kannst du prinzipiell IRC-Protokolle nachlesen von irgendwelchen IRC-Räumen?
Wenn es nicht irgendwo abgegriffen und gespeichert wird, ich bin mir nicht sicher. Ich bin aber allerdings auch kein IRC-Heavy-User. Wäre interessant.
Nun ja, wieder was zum Rausfinden.
Ja.
Jo, ich kann eine schöne Meldung machen zur Jubiläum der 10. Folge. Ich habe es geschafft, 2 Schülern von Spielen programmieren, ihren Laptop zu befreien von Windows. Also nicht ganz zu befreien, das wäre zu viel gesagt, zu bedual booten. Und sie haben jetzt ein funktionierendes Ubuntu L4 und hat beim ersten Mal installieren problemlos funktioniert, inklusive Soundaufnahme.
Spitzenmäßig.
Wirklich so flüssig ist das noch nie gegangen. Ich kann nur jedem empfehlen, Ubuntu L4.
Draufklatschen.
wenn dieses neue Unity oder wie das heißt nicht gefällt, einfach beim Starten.
Hast du mir das Unity gelassen?
Ja, ich habe es jetzt gelassen. Es friert ab und zu ein und es ist seltsam, aber schaut gut aus und so. Und
ja.
Kinder freuen sich, wenn immer das Neueste haben und so. Aber wirklich, geht viel besser als früher. Auch so mit diesen Telefonsticks, wie heißen die eigentlich offiziell?
Die Internet-Eier.
Die Internet-Eier, ja, also diese, die was man beim Hofer kriegt und seitlich an
den Computer reinsteckt.
Jo, wir haben ein fliegendes nervendes Störgeräusch.
Ich heute noch keine.
Der AKH-Hubschrauber.
Was der Hörer nicht sieht, ist, dass ich schon abgeholt werde durch den Hubschrauber.
Er war eine gute Offline-Schnelle.
Er braucht eine Infusion online. Genau. Geben Sie ihm 4 GB Seebahn-Content.
Vertraten Sie seinen Rückenmark.
Ja, richtig. Geben Sie mir die Staffel so und so.
Ja, du bist schuld, ich bin jetzt Game of Thrones-süchtig. Also ich habe nicht nur die Fernsehsendung geschaut, sondern mir jetzt schon 4 Bücher gekauft, bin gerade im dritten.
Oh Mann,
wirklich,
ja.
Wirklich.
Ja, ich merke es auch in meinem Freundeskreis.
So alt und also immer noch voll auf Fantasy, aber das ist wirklich gute Fantasy. Ich habe schon viel Fantasy gelesen.
Sagt jeder. Also ich lese ja sehr wenig Fantasy, habe gerade mal Herr der Ringe gelesen und so. Und ich nicht unterwegs war, ein Freund von mir auch, ist jetzt bei Band 4, der 5. ist ja gerade eben vor 3 Wochen oder so rausgekommen. Und die sagen alle so Fantasy für Erwachsene oder Fantasy mal gut. Und
ja, es gibt ja auch Fantasy für Erwachsene, die trotzdem nicht gut ist. Ne?
Ja,
das ist
aber
für Erwachsene
das
und
hat
gut.
Quality.
Der Typ, der das geschrieben hat, hat auch irgendwie hauptsächlich sein Leben lang Fernsehsendungen geschrieben oder Fernsehserien oder Filme. Also der
kennt sich schon
kennt sich einfach
alter,
aus.
Alter Hase, ja.
Ja.
Ja gut, es bleibt zu hoffen, dass er die Reihe so zügig jetzt weiterschreibt, wenn die Serie ein Erfolg ist, weil ich glaube für den 5. Teil oder so hat er 2-3 Jahre gebraucht, bis er den jetzt rausgebracht hat, hat es eine relativ lange Pause gegeben.
Ich muss sagen, ja.
Ja.
Vielleicht schreibt er kein ordentlich.
Hoffentlich.
Okay, was kann ich noch erzählen? Android, hast du meine Android-App zum Laufen gekriegt, meine erste?
Ja, miau, die Katze hat miaut.
Also ich habe das Android-App-Builder, heißt das glaube ich, App-Builder-Tutorial durchgemacht. Man kann sich nämlich auch unter Linux einen Android-App-Builder downloaden, so ein Debian-Pakete, installiert man, funktioniert relativ gut. Und dann gibt es halt ein schönes Tutorial, wo man gezeigt kriegt, wie man so eine kleine App baut, wo eine Katze miaut. Die kann man am Emulator testen, ich hatte nämlich gar keinen Android, habe ich dir geschickt.
Der Emulator läuft auf jeglicher Plattform?
Linux, Windows, Mac habe ich gelesen.
Alles,
und
was man braucht.
Das Ganze ist halt unter Java, also es ist relativ langwierig zum Starten. Du musst einmal Apps installieren, dann musst du auf eine Webseite, das geht mit einem Google-Account recht schnell, und dann sagt er die Webseite so und du musst jetzt diesen. Sie startet nicht den Emulator, sie startet den Blockcoder oder so. Das ist dann noch einmal eine Java-App, die aber nicht im Netz läuft, sondern auf deinem Computer.
Okay, okay.
Und die startet dann noch einmal einen Emulator, mit dem sich dann die Webseite wieder verbindet, Programm auszuprobieren. Außer du hast ein echtes Android-Handy, dann kannst du das als Emulator verwenden. Also zum
einfach
ausprobieren.
Oder ja, den APK.
Diese Files, ja genau. Ja.
Kannst ein Installationspaket schnüren und dann.
Genau, das kannst du sehr schicken. Was ich jetzt noch nicht kapiert habe, ist, ob du das dann gleich in irgendeinen App-Shop oder Android-Marketplace raufladen kannst. Wahrscheinlich gibt es das
so nicht. Da gibt es schon eine Prozedur, glaube ich, die du durchgehen musst oder so. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel dein Paket installiere oder so, muss man das in den Einstellungen freischalten, dass man erlaubt, Pakete zu installieren, die nicht signiert sind vom Market oder irgendeiner anderen Instanz.
Also mein nächstes Testprogramm wird sein, eins, das dauernd Anrufe von deinem Handy an eine 0900er Nummer macht,
super,
die ich mir einrichten muss. Ne?
Ich habe gedacht, das war schon
viele
hier.
Hörer. Nein, die kann nur miauen. Du hast ja gleich deinen ersten Bug-Report geschrieben.
Ja, stimmt. Miaut nur einmal. Einmal streichen funktioniert.
Aber jetzt zur Ehrenrettung von diesem App-Builder. Ich glaube, er heißt App-Builder oder App-Constructor oder so. Er ist wirklich relativ schön gemacht, nämlich mit so Codeblöcken, die man mit der Maus herumzieht, und alles relativ grafisch aufgebaut und hat mich sehr an Scratch erinnert. Scratch ist so eine Programmierumgebung, mit der du programmieren lernen kannst. Ich setze das bei meinen Kursen immer ein, macht sehr viel Spaß, ist halt relativ begrenzt auf kleine 2D-Filme oder Spielchen und das ist halt sozusagen der große Bruder von Scratch, mit dem du ganze Android-Apps zusammenklicken kannst. Also ich war wirklich wirklich begeistert. Mhm. Normalerweise scheitere ich schon, wenn ich Eclipse richtig einrichten soll. Ja. Das ist dann schon
wobei
kompliziert.
Dieses Programmieren mit Bauklötzchen und so, das ist ja schon interessant. Das wurde schon lang versprochen und es hat viele Projekte.
Sag mal, es reift jetzt. Es reift
ja?
Jetzt.
Ja. Also du merkst da schon, dass man da mehr machen kann als
ja. Im Spiel. Also sehr zumindest gut. Scratch ist vom pädagogischen her extrem super, ne? Weil Kinder müssen nichts tippen, ne? Du kannst dich kaum vertippen und du hast aber trotzdem sehr viel Macht. Früher war es immer so, wenn du etwas vereinfacht hast, hast du auch sofort die Freiheiten alle weggeschnitten.
Natürlich.
Und jetzt ist das nicht mehr unbedingt so. Ne?
Okay.
Du hast schon gewisse Nachteile, also du bist immer noch beim Tippen 10-mal schneller, wenn du was willst, ja. Was nichts herumschieben musst mit der Maus, aber trotzdem, es wird reifer.
Mhm. Das ist schön, dass sich da was tut. Das ist ja immer so ein bisschen das Spannungsfeld. Freiheit gegen Komplexität. Macht man es einfacher, geht weniger. Das ist ja. Dasselbe wie bei CMS, ist genauso. Je mehr Kiki Bunti irgendwie, desto
oder
schneller geht es.
Ne? Da gibt es ja dieses Handy-Betriebssystem, wo alles ganz schön ist, aber du eigentlich nichts selber machen kannst, außer du zahlst ein Entwickler-Abo.
Ah,
oder machst dann ein
du sprichst
oder
von den iPhones.
Ja, ja, klar.
Ja, stimmt. Aber man muss ihn zugute halten, die Mutter aller dieser noch modernen Handy-Betriebssysteme. Also
jo.
Die Paradigmen, die sie geschaffen haben. Ja, jetzt vielleicht, ja, hast du noch was zu erzählen zu dem App-Builder?
Nein, ich habe jetzt gerade erst angefangen damit.
Ah, okay.
Also, ich muss sagen, ein Schüler, der Kevin, nennen wir gleich seinen Namen, hat mir das nämlich gezeigt und hat gedacht, na, ganz gut.
Das kann man sich anschauen.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich wollte ja.
Das ist halt Java, ich hätte es gerne in Python, aber werde ich auch noch rausfinden, wie das geht.
Du, es gibt ja, der Thomas Berl hat uns eh erzählt, es gibt auf jeden Fall eine
Scripting. Es gibt Python für Android irgendwas.
Ja, ich weiß nicht, wie tiefgehend das ist. So. Es ist eine Scripting-API, die irgendwie so eigen dafür ist. Aber ja klar, die Marschrichtung ist bei Android natürlich Java.
Ja.
Java, Dalvik Engine, darum dreht sich alles irgendwie, was im großen
Aber warum ist. Eigentlich? Android kommt doch von Google, oder?
Ja.
Google hat ja den Guido von Rossum, also Google ist sehr Python-lastig eigentlich, zumindest intern. Django zum Beispiel, kennst du?
Ja, Django.
Ist aus in Python geschrieben.
Mhm.
Discus,
Django
das Diskussionssystem.
Django ist das Rails, Rubies on Rails für Python, oder?
So
das
könnte man so sagen, ja.
Das ist ja auch so ein
Django
Framework.
Django ein Wiki machen oder so, ja.
Genau.
Unser Discus, das Diskussionssystem, was auf unseren Podcast-Seiten drauf ist, ist in Django geschrieben.
Ah, das ist in Django geschrieben. Schön, ja. hübsch. Ja, das Django und Python, ja genau, da habe ich eh auch. Und es gibt auch noch so ein Framework auf einer anderen Sprache. Ah, war das PHP? Nein, das war irgendwas Hübscheres. Oder war das Perl? Symfony heißt das.
Oho.
Die waren auf den Linux-Wochen. Damals, wie wir uns das erste Mal unterhalten haben, waren die auch dort, die Symfony-Framework-Leute, ja. Ja, ich möchte ja zurückgehen. Ja, gehen wir mal zurück bei Android, weil du gefragt hast, warum die nicht gleich auf Python gesetzt haben. Ich könnte mir vorstellen, das war nämlich so. Ich meine, am Anfang war das iPhone.
Sind das deine Vorstellungen oder du?
Ein bisschen. Ist bei mir immer so ein bisschen okay. Fantasie. Und
also ein Gramm Salz.
Ja, genau, ein Gramm Salz Wahrheit.
Ich gerne reden.
Zwei
wie
Gramm Salz, einfach Fantasie.
Red einmal. Deine,
ich meine, wenn
möglicherweise
man,
ist deine Geschichte besser
ja,
als die schnöde Wahrheit.
Wenn man über Konzerne redet und wie sie sich aufführen im öffentlichen Raum der Softwareentwicklung, ist es eh so ein bisschen wie immer so Spiele zu kommentieren. Ah, ein Skateboarder.
Egal.
Okay, verstehe. Ja, ist das ja immer so wie ein Spiel zu kommentieren. Man kann zwar von außen drauf schauen, aber warum und wie sich was entwickelt hat, weiß man nicht. Du bringst mich da aus der Fassung mit komisch-pantomimischen Vorführungen.
Tja,
damit muss man leben. Das ist halt Podcast machen. Naja. Anfang Android, wie war denn das? Ja, am Anfang war das iPhone, wissen wir ja eh. Die haben das Ganze vorgemacht, dass man nicht einen doofen Stift braucht, sondern alles mit den Daumen und dem Zeigefinger und Multitouch und hurra, hurra. Und Google konnte das noch nicht auf sich sitzen lassen. Nokia war inzwischen mit Memo beschäftigt, in Richtung Migo schon gehend, was eigentlich zum, glaube ich, als Linux, wenn man von der Linux-Schiene herkommt, eigentlich die noch gemütlichere Plattform ist, weil es noch mehr auf Technologien zurückgreift, die in der Open-Source-Szene vorhanden sind.
Also das echtere Linux sozusagen.
Ja, eigentlich schon das echtere Linux. Schade, dass sie eben jetzt, werden sie eh so ein bisschen hinter den Ohren gekrault, weil sie jetzt noch das Neue mit Memo rausgebracht haben, Nokia. Aber hat jetzt irgendwie so eingesteckt, weil ja Nokia sich mit dem Windows 7 so auf ein Bundle jetzt mal gehaut hat. Mal abwarten, was da rauskommt. Auf jeden Fall, Google hat damals eine kleine Softwarebude gekauft, die an einem Linux-basierten Betriebssystem entwickelt haben, eben diesem Android. Und das haben sie sich also eingekaufte Technologie. Und ich könnte mir gut denken, dass die schon auf, weiß ich, plattformübergreifend entwickeln, bliblablo, dass die schon auf die Java Engine gesetzt haben und dass das darauf ausgerichtet war und dass sie das dann nicht mehr umgebogen haben. Mhm. Jetzt nur um zu, könnte ein möglicher Erklärungsversuch sein, wie das gekommen ist. Naja, wie war das dann? Google hat die Handheld Alliance gegründet mit verschiedenen Unternehmen, hat gesagt, wir haben hier ein freies Betriebssystem, greift zu, macht, was ihr wollt. Naja, Freiheit, ihre Vor- und Nachteile, das macht, was ihr wollt, war der entscheidende Satz, was die Firmen leider allzu grausam umgesetzt haben. Weil sie haben wirklich alle Android hergenommen und haben begonnen, eigene Oberflächen zu entwickeln.
Genommen und dann wieder irgendwas Proprietäres draufgestellt.
Richtig. Ich meine, wir haben jetzt mal im Kern einen Linux-Kernel. Ja? Okay. Rundherum auch so ein paar Basistool. Du kannst auch eine Kommandozeile starten am Android. Das ist alles wunderbar. Drüber hast du diese komische Java-Geschichte.
Aber bist du gut am Android?
Nicht automatisch.
Okay.
Das ist ein Recht, das musst du dir erkämpfen. Also wir haben den Fuß drinnen, Linux ist drauf. Root bist du nicht immer. Außer bei den lizenzierten Google Nexus-Modellen. Also die Flaggschiffe, die Google als Referenzmodell pro Jahr raushaut, vielleicht in Zukunft auch öfters, da bist du automatisch schon root von Anfang an.
Das heißt, die Freiheit hat sozusagen ihren Preis.
Ja, richtig. Aber ich meine, ich habe auch herausgefunden, seitdem ich root bin auf meinem Handy, root heißt auch die Freiheit, sich selbst in den Fuß schießen zu dürfen.
Okay.
Also es ist manchmal gar nicht...
Jeder ist reif für die Freiheit.
Nein. Also man kann sich auch ordentlich Sachen kaputt machen. Naja, und dann ist HTC aufgekommen, dann ist Motorola aufgekommen, Samsung ist aufgekommen, alle mit eigenen Oberflächen. Also ich glaube, HTC hat das HTC Sense, glaube ich, oder ist das Samsung, hat das TouchWiz und Motorola hat der Motoblur.
Das klingt so französisch.
Es ist die Blöre, sage ich. Ich nenne es immer nur die Blöre. Also ich habe es auf meinem Handy, ich habe ein Motorola DeFi drauf. Und ja, ich habe schwer gelitten, weil der Nachteil ist halt, der Handyindustriemarkt kommt ja nicht vom Computeransatz her. Das heißt, sie haben sich gedacht, sie nehmen dieses freie Android, klatschen eine eigene Oberfläche rauf, der Kunde merkt das gar nicht, dass es ein Android ist.
Und sie verstecken das
genau richtig und sagen, dieses tolle Smartphone, dieses tolle Smartphone von Samsung und erwartet sich auch nie wieder Updates. Aber damit haben sie zwei Faktoren ausgeschlossen. Erstens ist das Handy kann alles besser außer telefonieren. Es ist eigentlich mehr ein mobiler Computer als ein Telefon. Das bedingt, dass man dafür regelmäßig Updates haben möchte, was auch notwendig ist. Ich meine, Google hat eine große Sicherheitsbanne jetzt vor, weiß nicht, einem halben Jahr gehabt oder so. Die konnten sie beim Authentifizieren in gewisse Netzwerke und so. Und das konnten sie Gott sei Dank damals serverseitig richten. Sollte es mal aber nicht der Fall sein, sind schnelle Updates notwendig. Etwas, worauf die Handyhersteller nicht vorbereitet sind. Weil der Vorgang geht so, Google macht ein neues Android-System, der Hersteller, also Samsung, schaut, dass er dieses Update bekommt, dass es wieder anpasst, seine Oberfläche anpasst daran und sagen wir mal, also bei Motorola hat es, glaube ich, ein Jahr.
Und dann wieder an seine Kunden weitere.
Ja, bei Motorola waren es so 1,5 Jahre.
Aber ich meine, normalerweise kaufst du ja chinesisches Billig-Handy und 2 Jahre später gibt es den Hersteller vielleicht gar nicht mehr. Ne?
Richtig.
Dann sitzt du blöd da mit einem ohne Update.
Außerdem, das Problem damit mit dieser Update-Politik, du hast jetzt einen riesig großen Android-Markt von Android-Devices und alle auf unterschiedlichen Versionen mit unterschiedlichen Anpassungen. Das ist natürlich erstens ein Benutzerhorror, zweitens jeder ist in einer Update-Unsicherheit. Mhm. Drittens, Google tut sich schwer, irgendwelche Innovationen voranzutreiben, weil
die Hälfte der Plattformen dann nicht
bleibt ja stecken. Du kannst ja nicht immer neue Sachen kaufen. Ich meine, es wurde jetzt bei der letzten Google-Konferenz insofern eingeschränkt, indem sich die großen Handyhersteller verpflichtet haben, zeitgemäße Updates für 2 Jahre für jedes ihrer Geräte rauszubringen.
Und das kann richtig, eintippen. Warum der Steve Jobs ganz diktatorisch ist und sagt nur seine eigene Hardware und wurscht, was der Kunde will, wurscht, was die User wollen, er macht.
Ja, und natürlich auch, und natürlich auch die Handyindustrie, die komplett überrumpelt war, weil Google hat natürlich gesagt, ihr habt unser Betriebssystem, sie haben geglaubt, passen wir an und sie kaufen, die Kunden nehmen Samsung und fragen nicht weiter nach. Aber da haben sie nicht mit der Marktmacht von Google gerechnet. Weil jetzt hat nicht jeder ein Samsung-Phone, vielleicht auch schon, aber eigentlich ein Android-Smartphone von Samsung. Sie haben nicht mit der Markenmacht von Google gerechnet.
Erinnert mich eigentlich früher an Microsoft und IBM. Ne?
Man,
Da hat man geglaubt, man verkauft Hardware und Microsoft hat halt Software verkauft und im Prinzip ist heutzutage wurscht, was für eine Hardware du hast. Es geht darum, was für Software drauf ist.
Genau diese Analogie. Also ich habe das auch in einem Tweet gelesen, so Android ist das, wie, es ist stark überspitzt und nicht das Windows für Handys. Ja. Aber von dem Paradigma her, was du jetzt erwähnt hast, dass einfach es wird Hardware verkauft, aber eigentlich geht es ums Betriebssystem, das du drauf hast und welche Version. Ja, das ist eine 1:1 Analogie zum PC-Markt, den es eigentlich heute noch bei den Standrechnern zumindest gibt. Mhm. Ja. Und deswegen, wo es solche bösen, angepassten, abgesperrten Devices gibt, da trete ich ja gerne auf den Plan.
Und tust sie hackern.
Ja.
Und du hast wieder mal was gehackert?
Oder? Ja, ich habe wieder mal was gehackert. Ja, das ist jetzt schon ein Zeitlingen. Das ist jetzt mittlerweile 3 Wochen her.
Okay.
Es gibt nämlich für diverse Handys Community-driven Distros, Android-Distros, also das heißt sind Android-Systeme, wo
also
man...
Android ist Linux-basiert und dann sozusagen einen Fork davon, oder?
Richtig, genau. Also
ein freies
genau, du kannst ja dir den Source Code von Android runterladen, von Google direkt, und da sind keine Anpassungen drinnen. Wenn du jetzt Motorola oder so hernimmst, die haben sehr viele Anpassungen drinnen, und analog wie zum PC-Markt hast du sehr viel Crap-Wert oben. Mhm. Zum Beispiel, ich habe einen Freund, der Arme, hat ein Billigsdorfer-Handy, ein Android-Device, und da ist vorinstalliert die Sims 3 und er kann es nicht deinstallieren.
Und kann er sich nicht ein gescheites Android drauf tun auf das Handy?
Er könnte es, aber du, bei Weitem sind nicht alle, es gibt so eine Vielzahl an Communities und an Devices, dass es ziemlich schwierig wird. Dass man sollte jetzt, wenn man sich ein Android kauft und man hat Interesse jetzt irgendwie daran, mehr rauszumachen, als der Hersteller hat, muss man darauf achten, ob es Chancen gibt, dass sich darum herum eine Community bildet. Weil es kann auch sein, dass diverse Phones einfach durch den Rost fallen, dass Community-driven Distros hier dafür gar nicht irgendwie entwickelt oder geportet werden, und dann sitzt man da, dann kann man selbst anfangen.
Ich habe eine neue Geschäftsidee für uns. Wir sagen unseren Hörermassen, allen beiden Hörern, was für Handys sie kaufen sollen. Ne? Und kriegen dann so Geld von der Konkurrenz, dass wir gewisse Produkte nicht erwähnen, obwohl sie gut sind.
Das ist mein lauter Traum, das nicht umgeben. Böse Idee.
Sowieso. Ja, habe ich das erzählt, bevor ich das Handy in Gatsch gehaut habe?
Ich
möchte auch so einen Bot schreiben, der...
Ja, ich glaube, das Gespräch
hat... Der die fehlenden Kommentare postet.
Oh ja, genau, automatisiert.
Das ist ein riesigen Lobeshymnen-Wörterbuch. Und dann einen anderen Bot, der unsere vielen, inzwischen schon 10 Podcast-Folgen neu vermischt und daraus neue Podcasts generiert.
Wahnsinn, ja. Ich werde dazu den Flame-Bot schreiben, damit es realistisch wird.
Ganz genau. Und dann, das wird überhaupt mein Pensionsplan, dann sitzen wir auf der anderen Bank beim Brunnen und das Mikro und den Schnittcomputer mit der Podcast-Generierungs- und Beflemungs- und Kommentarsoftware hier laufen lassen beim Gratis-Spot und hören unserer Software zu beim Podcast machen. Ne?
Schöner und schauen neuer uns Podcast.
Dann, genau. Dann müssen wir noch Bots schreiben, die andere Rechner infizieren und von dort unseren Podcast downloaden.
Machen wir das System ganz autark. Unsere Hörer sind alle auch nur Bots. Und die
generieren dann Treffen. Damit auch die Hörer, Hörer anschleimern müssen, sondern wirklich so, du, investier mal wieder ein paar tausend Rechner in der Ukraine, wir haben zu wenig Zugriffszahlen auf Google.
Das alles sperren wir in eine schwarze Box und keiner weiß, was drinnen ganz vorgeht.
Genau. Die verstecken wir unten im Brunnen. Die glüht dann nachts. Ja,
genau. Das kleine,
mit einer Solarzelle von der Brunnenbeleuchtung gespeist auf Steuerzahlungskosten.
Das autarke Podcast-Universum.
Ganz
schön, schön. Klingt aber schon eher nach Ars Electronica, glaube ich, dieses Projekt.
Du meinst, wir könnten eine Kunstsubvention dafür kriegen, dass wir das machen?
Oh Mann. Heute sprühst du auf wirtschaftlichen Erfindungsreichtum, ha?
Ja. Nun ja, zum Abreagieren, ich habe rausgekriegt, obwohl das keine Neuigkeit ist, nur für mich war es neu, Dwarf Fortress, das Kultspiel für Leute, die gerne Spiele im ASCII-Modus spielen, hat einen funktionierenden Linux-Client, gleich auf der Homepage verlinkt.
Ich habe es gehört, ein Freund von mir spielt sehr ausgiebig.
Installiert sich relativ problemlos, entpacken, doppelklicken, funktioniert, keine Libraries oder irgendwas notwendig.
Irgendein Haken hat es beim Linux-Client gegeben, aber das erzähle ich dann das nächste Mal.
Die Auflösung war relativ seltsam, also ich hab gesucht einen Knopf, wo ich den Zeichensatz vergrößern kann, wahrscheinlich muss ich dazu irgendeinen File editieren. Und naja, wie bin ich auf Dwarf Fortress gekommen? Ich habe in Linux Gamer, meinem neuesten Lieblingsblog, der hat einen Link gebracht zu einem New York Times Artikel und der war spitze. Das war etwas, was du im Urlaub versäumt hast.
Ah,
waren circa 7 Seiten. Mhm. Nur ein Bericht über die 2 Erfinder von Dwarf Fortress. 2 Programmierer, wie sie im Geek-Bilderbuch stehen, sozial
Ich habe es in der seltsam. Timeline gesehen, von Google Plus hast du es gepostet,
genau,
oder?
Genau, ja, hab das voll geshared, weil das so cool war. Und ja, voll super Typen, ne? Voll hochgescheit, sozial
sind
eher.
Zwei Brüder.
Ja, eher, wie soll ich sagen, beide jetzt nicht verheiratet und so.
Ja.
Und leben von Spenden, die sie bekommen für ihre Software. Also das Einzige, was man da Fortress vorwerfen kann, ist, es ist nicht Open Source. Aber
ja, stimmt,
es ist gratis, stimmt. Es ist frei kopierbar und die leben von Spenden, also viel besser geht's nicht. Und wie gesagt, ein hochkomplexes Spiel für die Hörer, die das nicht kennen. Hast also du es mal gespielt?
Oder? Ich hab zugeschaut.
Du hast zugeschaut, wie es einer spielt. Das heißt, du hast einen Ass im Bildschirm gesehen
natürlich,
und einen Nerd.
Aber er erklärt es auch sehr gut. Also ich habe einen Freund, der das sehr intensiv spielt.
Den müssen wir einladen.
Der, ja, das können wir versuchen. Und der hat mir auch sehr lange schon abendeweise davon erzählt, weil es mich
wie
fasziniert.
Toll das ist, oder?
Er weiß einfach, es wird ja bis zur linken Socke von einem Zwerg alles runtersimuliert.
Ja, also komplette Fantasy-Welt.
Dieser Detailreichtum hat mich so. Also wenn jemand stirbt aus der Familie, aus einem Familienverbund eines Zwerges, dann kann der Zwerg depressiv werden.
Also noch einmal, damit unsere Hörer das mitkriegen. Der Zwerg ist so ein kleiner Smiley. In also, einem Textbildschirm voller Sternchen oder Stricheln, die halt ein Höhlensystem oder einen Berg darstellen oder eine Schatzkammer. Der wird dann von einem K attackiert, das ein Kobold
Achtung,
ist.
Der Hörer braucht doppelte Abstraktionsleistung. Zuerst sich vorstellen, dann ein Aszi-Zeichen vorstellen und vom Aszi-Zeichen dann wieder auf einen realen Gegenstand in der Welt sich vorstellen. Der Doppelhub. Sehr gut.
Okay, aber jetzt, ich meine, ich habe eigentlich schon ein Herz für Indie-Spiele mit schlechter Grafik und viel Spieltiefe.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich werde mir wahrscheinlich so einen Mod installieren, dass zumindest der Zeichensatz schöner ist oder ein bisschen grafisch mehr hergibt.
Gibt es nicht einen grafischen...
Ja, es gibt so Teilsets, das sind praktisch wie Zeichensätze, aber halt
Zeichensatz.
Schön bunt. Das sind kleine handgemalte Grafiken, dann schaut es ein bisschen augenfreundlich
aus. Der übersetzt einfach den ASCII-Bausteinsatz.
So eine kleine 4x8x8 Grafik oder so.
Okay.
Hast bei Stone Soup, Dungeon Crawl auch.
Also auch bei NetHack wahrscheinlich, verschiedene Frontends. Ja.
Genau, ja. Ich meine, für die Puristen ist das natürlich dann schon
uncool, sage ich da ja.
Also muss sagen, da habe ich es doch lieber ein bisschen.
Du wirst alt.
Ja, und ich muss aber sagen, ich habe jetzt mich eingespielt. Es gibt ein Menüsystem, alles textbasiert. Also man sieht eigentlich immer, welche Tasten was machen. Es ist nicht so, dass man jetzt was auswendig lernen müsste, aber es ist komplex. Also
ja.
Ich werde jetzt langsam anfangen, mich ins Wiki einzulesen. Es gibt ein eigenes Wiki damit. Und ganz cool, ich habe jetzt, mich interessiert ja voll Education, alles was mit Computer und Lernen zu tun hat. Es gibt bei Reddit, gibt es eine Reddit University.
Ich habe mich noch immer nicht auseinandergesetzt mit Reddit. Ja, erzähl.
Reddit solltest du machen. Also Reddit ist das, was Google Plus vielleicht einmal sein wird, wenn es sich anstrengt.
Ich finde den Look so abtörnend. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen, ob da was...
Es gibt noch was viel Ärgeres als Reddit. Das ist der Ü-Kombinator oder so. Das ist überhaupt im quasi Textmodus und noch total
schier. Der Ü-Kombinator. Aber
Ü-Ordinator oder so. Also das sind voll, das sind nur Hardware-Geeks und Programmierer. Aber Reddit ist wirklich für... Jedes Thema, das du willst, kannst du sofort an Reddit aufmachen. Leute können posten, du kannst die Posts rauf und runter werten. Jedes Posting hat einen Permalink. Also
ach, jetzt schauen wir das auf, ich schreibe mir das auf, erzähl mal weiter.
Wesentlich besser als Google Plus derzeit für das. Na, und wie gesagt, da gibt es jetzt ein Schwesterprojekt, University of Reddit, und da kannst du einfach, wenn du was unterrichten willst, sagst du, ja, ich biete einen Kurs an zu dem und dem.
Mhm.
Oder wenn du was lernen willst, sagst du, aha, da gibt es einen Kurs zu dem und dem, ich trage mich ein.
Ja.
Und aufgrund dieses Postings in Linux, wieder in einem anderen Blog, aber da haben sie auch geredet über Dwarf Fortress, habe ich mich jetzt als Student eingetragen in einen Kurs, der am 3. August losgeht, wie lerne ich Dwarf Fortress spielen.
Das ist, muss ein endloses, sehr Intensivkurs.
Ja, und da gibt es halt einen Typ, der macht dann so Videostreams. Ich hoffe, er speichert die auch irgendwo. Kann man sozusagen anschauen, was er zu lernen hat, was er zu zeigen hat. Und der Klassenraum, also die Aufgaben, das Diskutieren darüber, wird in einer Reddit-Seite verwaltet, was sehr praktisch ist, weil du hast dann sofort die Links. Es ist besser, als wenn du es jetzt per E-Mails machen würdest.
Ja.
Ne? Du siehst, was die anderen geschrieben haben. Du kannst das wieder raufvoten und runtervoten, das heißt, du siehst gleich, welche Posts wirklich lesenswert sind.
Mhm.
Genial. Und mir taugt einfach so dieses System, dass jetzt wirklich sich die Bildung demokratisiert.
Ja.
Das Denken, Bildung ist ja doch noch etwas, was das Klassensystem, siehe Gutenberg, irgendwie aufrechterhält. Also das, was die Reichen von den Armen trennt. Ne?
Mhm. Ich meine, allein schon die Wiki-Bewegung hat da sicher einen neuen Schub reingeringen.
Ja,
hat, aber
Wiki
einen anderen
das Weltwissen jetzt einmal.
Genau.
Ja? Aber angenommen, du möchtest jetzt etwas lernen, was du halt sonst an Volkshochschulkurs machen müsstest oder was vielleicht gar nicht angeboten wird zum Lernen irgendwo, wie zum Beispiel Dwarf Fortress spielen oder auch irgendeinen anderen Skill, zum Beispiel Programmieren lernen. Ne?
Ja, wäre das für deine Kurse was? Könntest du dir vorstellen, das einzusetzen? Ja,
ich habe natürlich schon das Geschäftsmodell, dass Leute mich bezahlen dafür, dass ich ihren Kindern Programmieren beibringe, aber wenn ich jetzt selber Programmieren lernen
will... Ich meine, da kann man das ja auch... Ja, stimmt. Ja, da hast recht.
Also Spielen programmieren, um hier gleich eine Jubiläumsfolge Schleichwerbung zu machen.
Ja, Schleich.
Na, aber muss sagen, diese ganze Idee von der University of Reddit, das taugt mir irrsinnig. Möchte mir jetzt mal reinschauen und schauen, wie gut diese Klasse wird. Kann man natürlich auch vorstellen, dass ich da selber mal was unterrichte. Und ja, ist einfach lustig. Du kannst einfach mit Leuten aus der ganzen Welt einen globalen Klassenraum aufmachen, wo es dann herumchattest, ohne dass jetzt irgendeine depperte Schulsoftware oder irgendwas installieren musst. Du hast diese Tools im Netz. Alles, was du brauchst, ist ein Browser und Breitband. Ne?
Ja, ich meine, für die inhaltliche Schiene ist es halt sehr gut. Ich meine, du kennst, es gibt ja auch so Uni und Education Software.
Ja, es gibt Moodle und alles, aber ich kenne das ja alles.
Du brauchst
da ist
ja
immer
auch für
eine Firma,
Unterricht,
die tut das den Schulen aufstützen, da will urviel Geld haben und dann wird da Software installiert und da gibt es Lizenzen und alles. Ne? Das geht so auch. Also was die Menschheit braucht, sind engagierte Leute und Breitband. Ne?
Und fertig,
damit
die
Schulen
versorgt, die Leute machen.
Ich mein, von allein kommt es nicht, aber du brauchst noch gute Leute. Ja? Aber ich glaube, es ist leichter, das zu kriegen, als sich da jetzt wieder irgendeinem Hardware- und Softwareverkäufer.
Ja, ich schau mir mal diese Reddit-Schools-Sache an. Das
apropos School, da gibt's ich komme zur Buchbesprechung, oder möchtest du was sagen?
Ja, erzähl weiter, du. Ich bin noch im Urlaub.
Mein Bier ist nämlich ausgetrunken, ich muss jetzt schnell reden,
bevor ich wieder...
Ach so, ne, das wäre natürlich schon, dann könnte man dieses Bier öffnen, Geräusch.
Ja, dann nachmachen, jetzt einfach.
Ja, ja, nachträglich, ja. Wir haben nämlich schon vorgetrunken, also sogar vor der Serie, die sie gar nicht gehört haben, weil ich dann das Mikro in den Gatsch gehaut habe, haben wir schon vorher. Das ist übrigens immer, das sollten wir unseren Hörern erzählen. Wir treffen uns ja immer vorher und dann sagen wir, was haben wir heute für Themen, was reden wir heute? Und dann reden wir und dann mittendrin kommen wir drauf, jetzt sollten wir das Mikro anschalten, das ist schon wieder so nerdig.
Ja, das stimmt, man muss echt aufpassen, dass wir uns nicht machen.
Gluck, 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 Gluck. Ah, Biertaucher-Podcast. Genau.
Das Zwischengluck,
wow, das ist echtes Bier. Vorher mal Radler getrunken. Okay, ja, also jetzt zu meiner Buchbesprechung und gleichzeitig eine schöne Geschichte. Buchbesprechung vor circa ein oder zwei Jahren habe ich gelesen, Buch The Boy Who Harnessed the Wind, gibt es inzwischen auch auf Deutsch. Der Junge, der den Wind einfing, am Titel ist ein afrikanischer Bub drauf, also eigentlich so ein Buch, wo du denkst, Entwicklungshilfe, echte Geschichte, arm okay. Afrika, brauche ich eh nicht, Welt ist eh so böse, aber es war ein Windrad drauf, ne? Und am Klappentext stand halt, das ist die Geschichte vom William so und so, und der hat halt als kleiner Bub mit 10 oder 13 hat er ein Windrad gebaut auf seiner Farm in Malawi, das ist ein Land in Ostafrika, also gegenüber von Madagaskar, kann man sagen, ein bisschen südlich, und hat mithilfe dieses Windrads seine Familie eigentlich auch über Wasser gehalten, da war ja Hungersnot, die sind dort sehr vom Maisanbau abhängig und war auch politisch schwierig. Auf jeden Fall, das ist die Geschichte, wo er das beschreibt. Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Der erste ist ein bisschen langatmig, also da muss man schon begeistert sein vom Stoff, dass man durchkommt.
Ja.
Da beschreibt er halt so über die Legenden seiner Großeltern und mit was er aufgewachsen ist, wie abergläubisch die Leute dort sind. Also und wie auch ungebildet zum Teil, also da regieren dann halt Flüche und wilde Vorstellungen und so.
Okay.
Und nachher erzählt er dann halt, er hat halt harte Zeiten gehabt, Hungersnot, politische Unruhen. Und hat es dann aber eben geschafft, und sein Vater hat dann kein Schulgeld mehr für ihn gehabt, der ist also unfreiwillig aus der Schule geflogen und hat dann aber ausgehandelt mit seinem Vater, dass er nicht die ganze Zeit am Feld arbeiten muss, sondern dass er ab und zu in die Bibliothek gehen kann. Er hat in der Nähe Bibliothek gehabt und da war eben ein Buch, ein Technikbuch aus Großbritannien, und da war unter anderem ein Windrad drin und das hat ihn halt voll fasziniert. Ein bisschen Englisch hat er lesen können, obwohl... So genau ist nicht rausgekriegt, aber ich glaube, er hat sich dann Englisch hauptsächlich auch durch dieses Buch beigebracht und mit Hilfe der Bibliothekarin.
Ah, ist das jetzt ein Roman eigentlich oder
eine Biografie? Echte Geschichte. Den Typ gibt es, den kannst du auf TED sehen. Ja?
Und jetzt du liest viel Biografien eigentlich jetzt.
Ja, ich habe auch den Clash of Kings, also
den Game
of
Thrones. Also bei dir mischt sich einfach.
Ich lese einfach viel.
Ja, ja.
Ich tue nicht fernschauen.
Ja,
naja, ich auch und nicht. Jetzt geht's weiter. Der hat dann auf einem Schrottplatz und so, also er war irgendwie fasziniert von der Idee, dass er Windrad haben kann, weil Windrad hat Strom, da kann man Radios aufladen und Handys und so. Und das hat er gewusst, das ist teuer, Strom. Ja. Die Stromversorgung war dort auch schlecht, die staatliche. Und er hat das dann geschafft, indem er auf einem Schrottplatz Autos ausgeweidet hat hat er sich aus einem Kühler von einem Motor und geschmolzenen Plastikrohren hat er sich ein Windrad bastelt und damit wirklich Strom erzeugt. Und damit sein Radio betreiben können und so kleine Autolampen, also er hat auch Licht erzeugen können. Und seine Eltern waren so arm, dass sie sich nicht einen Elektrizitätsanschluss hätten leisten können. Das kostet dort relativ viel. Und das hat dann das Windrad ist dann so eine lokale Sehenswürdigkeit geworden, es sind immer wieder Leute kommen und er ist dann in die Zeitung gekommen und dann sind Journalisten auf ihn aufmerksam geworden und er ist dann eingeladen worden zu einer TED-Konferenz in Afrika, aber in Kenia war die, glaube ich. Und davon gibt es Videos, wie er dort auftritt, das ist ursüß und das Schöne ist, er beschreibt das im Buch, wie er halt total aufgeregt ist, dass ihm da plötzlich Leute an Flug zahlen und so und wie er halt plötzlich berühmt wird. Und wie es ihm dann auch ein. Ja, und die Leute waren dort so begeistert von ihm auf dieser TED-Konferenz. TED, kennst du?
Ja,
Technologie, Entertainment, Design, genau. Also coole Vorträge. Und die haben ihm dann ein Studium finanziert, da studiert er jetzt noch, und ihn auch nach Amerika eingeladen. Und auf jeden Fall ihm halt auch mit Geld versorgt, dass auch seine Familie ein bisschen unterstützen kann.
Okay.
Und er hat dann mit einem Teil von dem Geld hat er weiter Spenden gesammelt und seine Ex-Schule ausgerüstet und irgendwie einer von diesen TED-Sponsoren hat ihm dann auch XOs gespendet, also der Schule. Das sind diese 100-Dollar-Laptops.
Okay, ja.
Und heute früh habe ich einen Blog-Eintrag gelesen. Er hat einen Blog und da hat er jetzt lange nichts geschrieben, aber jetzt ist er anscheinend von der Schule in den Sommerferien wieder heimgefahren.
Mhm.
Und da hat er jetzt in der Schule eben auch Solarzellen und ein Windrad gebaut mit den Schülern, um diese XOs zu betreiben.
Ah,
und das
schön.
Finde ich, das ist geekiger geht es gar nicht mehr. Also du hast Entwicklungshilfe, du hast Alternativenergie und du hast Linux und freie Software und diese XOs.
Der Necroponte wird sich freuen über so eine Geschichte.
Ja, nein, es ist wirklich alles, alles, was man braucht.
So eine Ursprungsidee noch einmal weitergeführt außerhalb des
genau,
One Laptop per Child am Konzept ist.
Ja,
was auch wichtig war. Das hat ja, das One Laptop per Child hat ja bis nach uns ausgestrahlt. Also meine persönliche Theorie ist, dass es sowas wie Netbooks nicht gegeben hätte, hätte nicht das MIT uns gezeigt, dass es auch unter 800 Euro geht, Hardware herzustellen.
Es hat keine billigen Laptops gegeben früher.
Nein, war kein
Du weißt, es gibt OLPC Austria. Ich hoffe, wir können den Christoph, der ist OLPC aus dem
Mailverkehr, hast du es erwähnt. Ja,
den können wir mal einladen, heute war er leider krank.
Da würde ich mich sehr freuen. Ich würde auch gerne einen Sugar-Laptop, also wenn es eine Live-Distro-Image gibt.
Sugar ist das irgendwie. Betriebssystem vom XO,
genau,
muss man vielleicht
also
dazu sagen.
Ein grafischer Aufsatz.
Ja.
Ich weiß nicht, glaube ich, Red Hat ist der Unterbau.
Ich glaube, es gibt inzwischen schon Sugar für Ubuntu als Paket, aber auf jeden Fall gibt es eine Distro, die man sich downloaden kann.
Dann mache ich einfach mal apt-get install Sugar.
Schauen wir mal, Ich habe es auch noch nie
gesagt. Wir mal schauen.
Also. Aber auf jeden Fall, über dieses XO-Thema habe ich mich sehr gefreut.
Also ja, spannend. Fotos. Das ist vor 2 Jahren rausgekommen, das Buch hat so genau
das war, es gibt auf Deutsch, also kriegst du es bei Thalia, der Junge, der den Wind einfing. Also man darf sich nicht vom Titel abhalten lassen.
Ja.
Aber du kannst auch einfach, ich habe auch einen Blog-Eintrag drüber, den kann ich dann verlinken in den Shownotes. Das Coole ist, du kannst einfach YouTube-Videos sehen und das ist halt so schön, du liest das und dann denkst, wow, jetzt schaue ich mir das aber in YouTube an, die TED-Konferenz, und dann siehst du seine erste TED-Konferenz, wo er praktisch kaum noch Englisch kann.
Ah,
und dann gibt es einen Film, wo er noch in New York eingeladen wird und so, also und von diversen Radiomachern.
Ja, also gleich im Netz weiterlesen.
Als wäre das irgendein Freund von einem Freund. Ne? Ist einfach.
Das wird spannend. Das wird sich in Zukunft hoffentlich auch öfter so anfühlen, irgendwie bei gewissen Themenbereichen. Cool.
Ich muss sagen, über das Buch habe ich mich auch mehr mit TED beschäftigt dann. Und TED ist einfach cool. Also Podcasten, jede Woche neue super Vorträge.
Und einfach rein surfen.
Ja.
Ja, es gibt ja viele von diesen Videopodcasts und Unterricht. Man hat sich in Amerika tut sich da viel mehr
Kranz als bei uns.
Kann man alles sich anschauen, gell?
Ja.
Schade, dass sich bei uns nicht so viel tut. Aber vielleicht muss man mittlerweile schauen. Vielleicht gibt es bei TU Podcasts und ich bekomme es einfach noch nicht mit.
Bei der TU?
Ja, ich weiß es
müsste
nicht
eigentlich genug gescheite Leute geben.
Ja, eben. Aber ja, weißt eh.
Uni
und solche dazu. Sachen, genau. Aber ich werde das mal recherchieren, weil man darf ja nichts.
Also ich weiß, Linux und Education, das sind 3 Leute in Österreich. Einer davon bin ich.
Ja. Hast du eigentlich, apropos, kurz nicht off-topic, aber dann hast du dieses Kohle-Linux mal ausprobiert? Oder
so? Das Kohle-Linux? Nein, ich rede nur immer am Linux-Tag mit den Typen. Ausprobiert habe ich es noch nicht.
Weil der Typ ist, ich habe den einmal auch mal in einem anderen Podcast irgendwo mal gehört und der ist sehr sympathisch.
Die sind in Norddeutschland oder, glaube ich, in einer Stadt sind die sehr aktiv. Ja, was mich immer wundert, ist, warum es so viele verschiedene Education-Distro gibt. Allein in Österreich gibt es ja 2, ne? Die Desktop for Education vom Helmut Peer und vom okay. Schwarzinger René das Linux Advanced. Ne? Und beide zielen eigentlich auf das Gleiche, dass du Gymnasien mit Linux ausrüstest.
Ja.
Im österreichischen Lehrplan und Software und so. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum gibt es die? Die einen haben wieder vom Schweizer Lernstick mehr kopiert, mhm. Schweizer da ein Projekt, und die anderen haben aufgesetzt auf SUSE.
Ja.
Aber ich denke, es ist nicht schlecht, wenn es viele verschiedene gibt.
Und ist der Fokus dieser Distros jetzt die Lernsoftware, das heißt die pädagogischen Programme, wo die Kinder was lernen, Jugendlichen, der Fokus, oder auch das Administrative? Weil du musst das ja auf alle Rechner bekommen. Gibt es
ja.
da irgendwie so ein Verteilsystem?
Also beide Projekte in Österreich, die ich kenne, schreiben meines Wissens nach keine Pädagogik-Software selbst, also kein Rechtschreibtrainer oder so, da gibt es genug.
Genau.
Sondern die konzentrieren sich beide darauf, wie du jetzt in einer Schule ein Linux für möglichst viele Schüler draufkriegst.
Und warten kannst wahrscheinlich.
Ja, und die einen haben halt den Ansatz, das typische Server-Client-Modell, mhm. wo du halt einen Server einrichtest und haben das möglichst vereinfacht, dass die Administration sehr leicht geht, haben aber auch einen Client, den du vom USB-Stick starten lassen kannst. Und der andere, der Linux Advanced, mhm. der hat mehr das System, sie machen eine festplattenfreie Schule,
ja.
Festplatten raus, und jeder kriegt nur einen Stick. Und sowohl der Lehrer als auch der Schüler hat nur seinen Stick und booten alles vom Stick.
Ah, okay.
Und ich habe in beiden Schulen schon unterrichtet, das sind beides valide Ansätze,
ja,
und funktionieren
stimmt.
beide.
Ich meine, der Stick ist dann auch wahrscheinlich ein zusätzlicher Vorteil, dass man auch die Chancen hat, dass der Stick dann auch vielleicht mitwandert nach Hause, wenn die
ja,
so
ja,
auf ihren Stick sind.
Bei,
so.
Das ist auch das Hinderchen. Der Stick hat drei Partitionen und
genau.
so.
Genau, also das ist alles. Natürlich ein Vorteil, weil damit da dringst du vielleicht weiter vor, als wenn du es jetzt nur in der Laborsituation vorhanden hast.
Ja, andererseits, wenn du jetzt eben zentrale Labors hast oder zentrale Server haben willst, zum Beispiel einen Medienserver, einen zentralen, mhm. der Videos hostet von der Schule, musst du ja auch irgendwo warten. Also
ja.
ich denke, es schließt sich nicht aus, und je hat mehr beides. Gute Lösungen es gibt, desto besser ist eigentlich. Ne?
Schreit nach einer hybriden Lösung, sage ich
immer. Es wird sicher einer kommen, der aus den beiden dann wieder am Hybrid bastelt oder was Drittes. Ne? Und ich frage halt immer, wenn ich die sehe, die Leute, ja, warum nehmt ihr jetzt nicht das Co-Linux mhm. oder so, weil ich halt auch denke, ja, Größe und Macht ist gut,
ja.
aber das ist halt so, ich nehme an, zum Teil spielen Eitelkeit eine Rolle und Persönlichkeiten, und zum Teil ist aber immer. Unterschiedlich, an irgendeiner Lehrplan in Nordrhein-Westfalen oder in Dänemark hat jetzt einen anderen Fokus oder hat jetzt eben andere Sachen,
ja,
und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja immer die menschlichen Prioritäten, wenn ich jetzt einen bei mir habe, der gut Server administrieren kann, und ich habe drei Serverräume und die gehören administriert,
ja.
dann ist besser, ich konzentriere mich darauf, als der Direktor macht jetzt mit einer Firma einen Vertrag, dass der Server gewartet wird.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei man dann auch einschränken muss, dass man diesen Administrator nicht die, sagen wir, insofern so weit vertraut, dass er dann solche Speziallösungen drauf gibt auf die Server, dass sich kein anderer Mensch mehr auskennt. Mhm. Ich habe das nur erlebt zum Beispiel bei diversen Firmen, die seltsame Unterbaus genommen haben für ihre Distros, wie zum Beispiel Arch Linux oder so.
Ja, ist eigentlich was Cooles, oder?
Ja, ist an und für sich was Cooles.
Ist auf aber den Namen
der ja, genau, der Name ist so ein bisschen Arch schwierig Linux. Und so. Ja, aber ist ein sehr technischer Ansatz, mhm. und das ist halt sehr spezialisiert.
Ja,
das
ja.
ist die Wartbarkeit und die einfache...
Also ich kann nur sagen, jeder, der jetzt irgendwie in einer Schule lehrt oder lernt und er hat noch nie von Linux gehört, soll einmal eine Distro nehmen, die seine Freunde auch haben. Das wird höchstwahrscheinlich Ubuntu sein.
Ja.
Und einmal sich da mal die Füße nass machen und dann weiterschauen. Ne?
Ja. 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 In den Ferien habe ich einfach weiter Transmetropolitan gelesen übrigens.
Deinen Comic.
Meinen Comic.
Und?
Der bleibt gut.
Ja. Bist du schon fertig? Ich meine, der hat 10 Seiten gehabt.
Ich habe mir die letzten zwei Bände noch nicht leisten
so,
wollen vom
so.
Urlaub. Und deswegen habe ich habe 4 Bände mitgehabt. Und ich hätte die ersten auch mitnehmen sollen, weil
wolltest du dann wieder rückwärts lesen?
Ja,
oder?
Zwei, drei meiner Freunde haben auch angefangen halt mittendrin und haben gesagt, jetzt
wollen wir
den Anfang hat. Nicht mitbekommen und das Ende kriegen wir auch nicht mit, aber wir wollen eigentlich wissen, wie es weitergeht. Naja.
Alles klar.
Also und so an Literatur bin ich jetzt gerade am Fertiglesen von Jonathan Franzen, Befreiung. Das ist so ein großer
Roman,
bekannter amerikanischer Autor, der hat die Korrekturen geschrieben. Das ist irgendwie so durch die Medienwelt gegeistert. Das ist ja
die
so
Korrekturen.
Genau, das war auch eine Familiensaga, war das Aha. eigentlich. Und ja, davon erzähle ich das nächste Mal. Da gibt es was ich sehr witzig fand, so als Bezug zu den Biertauchern. Es kommt drinnen ein Charakter vor, das ist so ein, sagen wir mal, Rockmusiker, alternativer ja. Rockmusiker. Und der gibt im Laufe des Buches einmal so ein Interview und da lässt er sich so einen Absatz lang über iTunes, Apple, die Musikindustrie und das MP3-Zeitalter aus. Und das sind so 5 Sätze oder so.
Nach 2000 2002 oder wann ist das geschrieben?
Ja, nein, nein, ja genau. Wann ist es geschrieben? Gute Frage. Also der Turn bei dieser Familiensaga, der Inhalt, wenn ich ihn erzähle, ist gar nicht mal so interessant, aber der ist ein ziemlicher, er versucht einen Zeitkontext gut einzusetzen. Und es ist eine Familiensaga über mehrere Generationen. Das heißt, es startet in den 60er, 70er Jahren und zieht sich dann über 2000.
Die Buddenbrooks auf Amerikanisch.
Ist eine große Disziplin, also diese Familienchroniken.
Und das ist nicht Fahrt irgendwie, das ist cool, oder?
Lass mich so erklären, solche Sachen können furchtbar langweilig sein.
Aber Game of Thrones ist eigentlich auch eine Familiensage über mehrere Generationen.
Genau, und Fahrt, ne? Genau, richtig. Also wenn es so, ist ein wirklich guter Erzähler einfach. Also, wenn man so auf große Erzähler wie Dickens, Dostoevsky und etc. steht, dann ist ich habe noch so. Dann wird einem das auch gefallen. Ja. Mit meiner Motorola Tiefe-Hack-Geschichte bin ich heute nicht durchgekommen, aber das kann ich das nächste Mal weitermachen. Ich würde es ja eigentlich nur gern deswegen erzählen, als exemplarische Geschichte, dass der Weg des Hackens einer voller Dornen ist und warum das notwendig ist, liebe Industrie.
Warum musst du hacken?
Ja, warum muss ich hacken?
Warum gibt dir die Industrie nicht freie Software
und signierte Bootloader. Gift und Galle könnte ich speien.
Tja. Dann speien mal schön.
Ich lasse das mal. Überlasse das dem.
Kommt mir das nur so vor oder haben wir jetzt schon lange keinen Podcast direkt am Brunnen mehr gemacht?
Also, dass das kommt ja nur so lang vor, du, weil ich jetzt eine Woche unterwegs war. Weil davor waren wir ja mit dem Thomas Berl da.
Da waren wir am Brunnen.
Genau,
da waren wir auch so schön
gegenüber. Keine Ahnung, mir
fühlt es jetzt auch nicht gefallen. Oder so. Das da war doch auch kein Wasser drin oder so, kann das nicht
sein? Nein, kein Wasser glaube ich nicht.
War schon Wasser drin.
Ach, okay. Wasser war schon drin.
Ja, also wie gesagt, der Brunnen ist heute super romantisch, von innen beleuchtet, plätschert richtig, keine nervenden Leute rumherum.
Hilarious. Ja, heute ist für dich dein ideales
Podcast. Haben wir den Hubschrauber jetzt eigentlich drauf oder war der bevor ich es
in Gute Frage. Hab? Frage, das kurzzeitiges Gedächtnis.
Wovon haben wir eigentlich geredet? Kaputt. Wir können jetzt eigentlich so einen Loop,
der ja, ständig das Gleiche redet. Und Android.
Und OLPC.
Ja, heute ist eine ideale Aufnahmebedingung. Ha? Ja. Kein Mensch da im Park.
Na, das stimmt nicht. Also es hat schon Menschen gegeben, wenn du geschaut hättest.
Also wenn man uns beiden Roboter abzieht noch. Ja, es stimmt. Aber ist wenig los.
Ich könnte ja dann auch mit einem Soundgenerator, ich könnte ein Programm schreiben, das mit Audacity Störgeräusche entwirft, die ich dann...
Das kann das Audacity von alleine auch ganz gut irgendwie... Also das ist so Zufallsgenerator.
Ja, es gibt auch eine super Webseite, kann ich auch verlinken. Wirklich Webseite und du klickst drauf, den verwende ich jetzt immer für Computerspiele zum Geräusche machen. Das sind gleich so 4 Presets, Coin, Jump, Level Up und so. Und da drückst drauf, kannst dann urviele Schieberegler einstellen und auch auf Zufall drücken und der macht dann halt die typischen Blip, Bloink, Doink Geräusche.
Und da hast du immer so mit Regelchen, wo du dann irgendwie so nachjustieren kannst.
Naja, kannst ganz
mit also Schieberegler
da alles möglich. Du kannst sagen nur Zufall oder dann halt so lange Zufall, bis deiner halbwegs qualt und dann den versuchen zu feintunen.
Super.
Und leichter zu bedienen als Audacity und vor allem reine Webseite. Du brauchst absolut nichts tun.
Audacity finde ich auch noch für sich ja spitze. Ich meine, ich finde ihr User Interface botthässlich, aber für das, was es kann, also für so gerade so Podcast schneiden,
dieser rein Podcast und raus, denn wird und wurde mit Audacity geschnitten.
Wobei, man wird uns wahrscheinlich geißen, das heißt ja in Wirklichkeit Audacity.
Audacity.
Ich wurde schon mehrmals ausgebessert und ausgelacht für mein.
Ja, das machen wir ja absichtlich, weil wir so kommentargeil sind, damit uns endlich wieder jemand flämt.
Ja, wenigstens flämen.
Wenigstens flämen,
bitte. Ah, kommt, ihr Trolle.
Na gut, wir könnten über die Innenministerin stänkern.
Sollen wir noch? Oder machen wir lieber Schluss?
Na gut, machen wir das nächste Mal.
Ja.
Gut, damit verabschieden wir uns von der 10. von unseren Hörern der 10. Viertacher Podcast-Folge. Wünschen eine schöne Woche. Bis zur 11. Folge nächsten Dienstag.
Ich freue mich.